Papa, wir strecken uns aus nach dem, was du für uns hast heute Morgen. Danke, dass du gut bist, dass du gute Gedanken über uns hast, dass du uns liebst und dass du jeden da abholst, wo ist. Danke, dass wir die Geliebten des Herrn sind. Danke, dass du für uns bist. Danke, dass alles uns zum Beste dienen muss, weil du uns liebst und weil du unser Leben baust. Danke, dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Und danke, dass wir ja aufpassen auf das, was wir reden, dass wir dich groß machen, dass wir Jesus im Alltag groß machen, dass wir auf dich schauen, den Anfänger und Vollender. Danke, Herr, dass du ein Wächter bist an unserem Mund, an unserem Herzen, an unserer Seele, an unseren Gedanken. Danke, dass wir das Wort Gottes aus uns sprudeln lassen, nicht die Umstände, nicht die Welt. Danke, dass du ein guter Gott bist. Wir schauen auf dich. Danke, dass du auch Tiere rettest. Danke, dass du bremst für uns, wenn es nicht mehr reicht, dass du viele Wunder tust. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Halleluja. Amen. Letzte Woche habe ich euch erzählt von den beiden Töchtern, die gestorben sind. Habt ihr das mitbekommen? Wer war da? Ich weiß gar nicht mehr, wer alles da war. Die zwölfjährige lebt. Ich habe noch nicht mehr Informationen, aber Gott ist ein Gott der Wunder. Amen. Halleluja. Yes, Lord. Ich gebe es euch weiter, sobald ich mehr Informationen habe. Halleluja. So. Gott ist gut. Gott ist für uns. Ja. Ja, Tina, was du gehabt hast, passt total zur Predigt, weil ich merke einfach, dass Gott uns liebt und dass er für uns ist. Die Woche habe ich zwei Prophetien gesehen. Das eine war von so einem 10-jährigen Junge, dem ist angeblich Jesus erschienen und hat ihm gesagt, aus dem Iran kommt jetzt Erweckung und die geht über die ganze Welt. Und dann sehe ich andere Prophetien, da heißt es, China und Russland steigen jetzt ein in den Krieg und der Dritte Weltkrieg geht los. So, ja, wer hat jetzt recht? Was glauben wir? Suchen wir uns raus, was uns gefällt? Wisst ihr, die Frage ist nicht, was irgendjemand prophezeit oder irgendjemand meint, was kommt. Das ist nicht wichtig. Es kommt, wie es kommt. Wir wissen, dass Dinge kommen. Wichtig ist, wo stehst du? Wo ist dein Herz? Wo stehst du? Was denkst du? Welche Nachricht macht noch Angst? Welche Nachricht nicht? Wo stehst du? Das ist die Frage. Ja, und das kannst du nur dir selber beantworten. Du bist selber dein größter Prediger. Und ich bin so froh über all die Jahre und Monate und Tage und Sonntage, wo wir hier das Wort gehört haben. Du auch? Wo Jesus dein Glauben baut. Wir sind hier wie ein Fitnessstudio. Manche kommen und die sind gleich beim ersten Mal so begeistert, machen gleich einen 2-Jahres-Vertrag. Nach 4 Wochen siehst du sie nicht mehr, weil es ist ihnen zu anstrengend. Hier ist nicht Kindergarten, hier ist tiefe, tiefe Lehre aus dem Wort Gottes. Und entweder du liebst es oder dir ist es zu viel. Aber es entscheidet sich in den Stunden. Und ich persönlich glaube, dass bis 2030, von jetzt ab, dieses Jahr bis 2030, werden sich so viele Dinge verändern. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich möchte euch nicht mehr sagen, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen. Amen. Mein Gott lebt, egal was da draußen passiert, egal wie die Spritpreise werden, egal was passiert. Seit Jahren predige ich euch, wenn ihr euch das Heizöl nicht mehr kaufen könnt, wird Gott ein Wunder tun. Wir werden Wunder haben, wenn wir Wunder brauchen. Solange du dein Heizöl bezahlen kannst, wird Gott kein Wunder tun. Aber wenn du dein Heizöl nicht mehr bezahlen kannst, in welcher Form auch immer, ob du Gas hast oder was auch immer, da kann die Stadt dir die Gasleitung zudrehen und du drehst deinen Heizkörper auf und er wird warm, weil Gott bei dir ist. Amen. Wenn Gott eine Feuersäule machen kann, 40 Jahre durch die Wüste, und es war für ihn kein Problem, die Gasrechnung zu bezahlen. 40 Jahre lang eine Feuersäule, da geht ein bisschen was durch. Dann hat auch Gott kein Problem, uns durch diese Endzeit zu tragen. Amen. Leute werden kommen und werden bei denen fragen oder die werden leuchten, die brennen. Wenn du Glauben hast, wirst du brennen. Und die Leute werden dein Licht sehen und die werden fragen, hey, warum bist du so still? Warum kannst du so ruhig bleiben? Warum hast du keine Panik? Warum hast du keine Angst? Dann kannst du sagen, genau das, was wir gerade gehört haben, mein Erlöser lebt. Jesus lebt. Wisst ihr, und das entscheidet sich jetzt. Ich habe die Woche mit jemand geschrieben und auch telefoniert. Ich habe gesagt, das Zeitfenster, um den Glauben zu bauen, ist fast zu. Ist fast vorbei. Und ich glaube schon, dass es dieses Jahr schon fast vorbei ist, deinen Glauben zu bauen. Ich mache euch keine Angst, ich sage euch die Wahrheit. Warum? Weil die Dinge sich jetzt rasend verändern werden, politisch und so weiter. Nächstes Jahr kommt die Bargeldabschaffung, das ist die Abschaffung deiner Freiheit. Du kannst nichts mehr machen, ohne dass jemand dein Konto freischaltet. Und wo der sitzt und wer das ist und warum der dein Konto sperrt, weißt du gar nicht. Du machst eine Aussage auf Facebook, scheiß Regierung, wupp, Konto gesperrt, wupp. Glaubt ihr, das ist Fantasy? Genauso wird es kommen. Du bist ein Feind der Regierung, bupp. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Investiere noch die ganze Zeit, die du hast, so gut es geht, in Glauben. Wie baut man den Glauben? Wer weiß es? Wo kommt Glauben her? Aus dem Hören des Wortes Gottes und nicht, was ich hier Sonntag erzähle. Das reicht nicht. Du musst dir selber lehren, dich selber trainieren, die Bibel in die Hand nehmen. Und dann brauchst du keine Angst haben. Weil für jedes Problem gibt es eine Bibelstelle. Und 365 Mal steht in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Das ist eine Aufgabe. Vor ein paar Sonntagen hatten wir eine Predigt, synchronisiere dich mit dem, was Gott sagt. Synchronisiere dich, könnt ihr euch erinnern? Leute, das ist eine Herausforderung. Für mich auch. Weil es kommen Gedanken, Umstände und Informationen, die wollen dich immer, immer wegziehen vom Wort Gottes. Immer. Ja oder nein? Ich nehme als einfaches Beispiel unsere Ehe, Bärbel und ich. Der Teufel kommt nie und sagt, Mensch, seid ihr ein süßes Paar. Der sagt immer, hey, das Gras da drüben ist grüner. Oh, was die schon wieder gesagt hat. Oh, wie die dich wieder angezickt hat. Kennt ihr das Spiel? Es fängt im Kleinen an. Und wenn du da nicht aufpasst und deine Ehe pflegst und sagst, ich vergebe meiner Frau jetzt, ich vergebe meinem Mann jetzt, nein, das hat sie nicht so gemeint, die hat auch mal einen schlechten Tag, ist mit dem linken Bein aufgestanden, egal. Dann wird das immer weiter eskalieren und am Ende wirst du sagen, ich muss mich trennen von der blöden Kuh. Und genauso läuft es im Geist, wenn du ein Christ bist, der Teufel kommt nicht und sagt, boah, Thomas, bist du stark. Der kommt selten sonntags nach der Predigt, wenn ich noch unter der Salbung schwebe. Der kommt immer Montagmorgens, Dienstagmorgens, Mittwochs. Meistens Mittwochs, komisch. Ja, wo ich mir denke, so mitten in der Woche, so der Sonntag ist noch ferner, der andere ist auch schon lange vorbei. Und da entscheidet sich dein Glauben. Und da siehst du, wow, es ist was in mir, was stärker ist als der, der in der Welt ist. Der Teufel redet permanent und immer, habt ihr vielleicht schon mal festgestellt. Und immer Weltuntergang. Immer das Schlimmste. Er geht immer vom Supergau aus. Habt ihr das schon mal erlebt? Wenn er dir sagt, du stirbst, dann sagt er nicht, du wirst nachts einen schönen Traum haben und dann wirst du deine Äuglein im Himmel aufmachen. Nein, er sagt dir, was er mit dir tun will. Die Woche hat mich die Frau aus der Schweiz wieder kontaktiert und oh, ich habe schon gedacht, oh Jesus, bitte gib mir Gnade, bitte, bitte. Jetzt habe ich in Dreivierteljahr nichts gehört, jetzt schreibt sie mich schon wieder an. Aber diesmal war es besser, sie war relativ normal. Und sie hatte drei Träume. Und in diesen Träumen hat Jesus ihr gesagt, verlass deinen Partner und du wirst in den Feuerofen geworfen. Und am Freitag, jetzt letzte Woche, hatte sie ein Gespräch und sie hat endlich eine Gemeinde gefunden. Gott sei Dank, ich habe gesagt, such dir eine Gemeinde in der Schweiz, ich kann dir von hier aus nicht helfen. Ja, ich kann am Telefon keine Therapie machen und dich schon gar nicht durchs Telefon durchbehandeln. Such dir eine Gemeinde vor Ort. Ja, die sind alle blöd. Dann habe ich gesagt, da hast du ein Problem. Die sind nicht alle blöd. Du hast ein Problem mit Stolz. Demütig dich, ordne dich unter. Wie oft sage ich das? Ordne dich unter. Dann hat ihre Mutter letztes Jahr mir geschrieben, ob sie bei mir ist, weil sie wollte ja nach Heidelberg kommen. Habe ich gesagt, bloß nicht. Meine Tage waren schön bis hier. Ich spüre, ob was aus dem Geist ist und aus dem Fleisch. Versteht ihr mich? Ich mache keine Fleischtherapie. Wenn der Heilige Geist mir sagt, ich soll kommen, sage ich, Halleluja, komm. Dann wird da eine Lösung. Aber wenn das alles aus dem Fleisch ist, ich bin nicht der Messias. So Leute machen sich von dir abhängig. Oh, der Thomas in Heidelberg, der hat mir die Hände aufgelegt, für mich gebetet. Boah, das war so stark. Hilfe! Bei mir ist gar nichts stark. Ich bin nur der Lautsprecher, nicht die Musik. Jesus ist die Musik. Amen. Und so Leute, die, das fördere ich nicht und das unterstütze ich nicht. Ja, kannst du mir die Träume deuten? Oh, Halleluja. Ich habe ihr dann geschrieben und habe ihr kurze Sätze geschrieben. Habe ich gesagt, weißt du, wer dir da schreibt, wer da mit dir redet, ist nicht Jesus, sondern der Teufel. Der Teufel will, dass du deinen Partner verlässt, weil der eine Stütze ist für dich. Und er will dich in den Feuerofen werfen. Er will dich umbringen. Das will er dir sagen. In den Feuerofen. Versteht ihr? Lebendig in den Feuerofen. Ist das toll? Nicht, dass du nachts schläfst, einschläfst und die Äuglein. Nein, so will er dich nicht. Er will dich töten. Habe ich gesagt, geh am Freitag in die Gemeinde zu deinem Pastor, ordne dich unter und nimm das Gespräch wahr. Und wenn es dich dort in dem Gespräch verletzt, enttäuscht, was auch immer da ist, dann nimm Jesus und sag Danke. Das ist herausfordernd, oder? Und dann kamen Herzle und danke Thomas. Da habe ich gedacht, Halleluja. Manchmal ist ein Tritt in den Hintern mit der Wahrheit besser, als ein Eierbobeier uns die Backe gestreichelt. Versteht ihr, was ich meine? Aber wie der Teufel arbeitet, sie hat jetzt eine Gemeinde und in dem Traum hat Jesus auch noch gesagt, sie soll die Gemeinde verlassen. So, Leute wollen sowas ausgelegt haben, weil sie was nicht kennen? Das Wort. Im Wort steht, verlass die Versammlung nicht. Bleib in dem Stall, wo Gott dich hingestellt hat. Wenn ein Rausziehen stattfindet, ist immer vom Teufel. Und du, wenn du einen Grund haben willst, wegen mir zu gehen, du wirst Hunderte finden, nicht nur einen. Du wirst all meine Fehler entdecken und sagen, oh, bei dem kann man immer länger bleiben und zuhören. Du wirst Gründe finden. Und wenn ich dich loswerden wollen würde, würde ich auch Gründe finden, sagen, um Gottes Willen, guck, dass der Typ abhaut oder die Tussi weg ist. Stimmt's? Aber es gibt nur eines. Das Kreuz. Und da treffen wir uns und da können wir sagen, hey Jesus, du hast die Lösung für den Thomas, du hast die Lösung für euch. Egal, wen es betrifft. Und ich bin froh, dass Wahrheit frei macht. Die tut weh. Wahrheit tut immer weh. Wenn jemand nach Schweiß stinkt und du ihm sagst, hey Junge, du stinkst nach Schweiß, geh duschen. Das ist Wahrheit, das ist hart. Du kannst aber sagen, weißt du Bruder, kleines bisschen riechst du streng. Da im Bad, da steht ein Deo, nimm das Deo. Und da unten wächst schon eine Kruste von 30 Zentimetern unterm Arm, ne? Und du kannst jede Woche sagen, sprüh Deo drauf, hilft es? Nee, er muss duschen. Duschen ist die Lösung. Und dann hilft auch das Deo. Wahrheit ist knallhart, aber sie macht uns frei. Ist Jesus auch so gewesen? Jesus war knallhart so. Aber das macht uns frei. Und wenn wir in die Freiheit kommen, dann können wir in der Freiheit bleiben. Römer 8, Vers 28 in Luther. Ich liebe Römer 8, das ist meine Lieblingspassage in der Bibel. Ich habe einige, aber das ist meine absolute Lieblingspassage, ganz Römer 8. Aber wir schauen uns das an. Den Vers kennt ihr wahrscheinlich alle. Wir wissen. Meistens sind die Bibelsätze die ersten zwei, drei Worte in einem Satz die wichtigsten. Wie beim Psalm 23, der Herr ist. Ist es oder ist es nicht? Das musst du als erstes beantworten. Ist der Herr dein Hirte oder nicht? Da brauchst du gar nicht weiterlesen. Weil wenn er nicht dein Hirte ist, wird das, was da steht, nicht kommen. Es kann nicht kommen. Auch ein Zweifel empfängt nicht viel, gell? Wir wissen aber, wissen wir das? Weißt du es heute Morgen? Bist du überzeugt? Egal, was da draußen passiert, weißt du es? Hast du eine Überzeugung, ein Wissen, ein Glauben, der nicht wankt und wackelt, wenn ein Sturm kommt, sondern der fest einbetoniert ist? Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Leute, das ist ein Vers, das ist der Oberhammer. Ich bin so froh, dass der in der Bibel steht. Der hat mir mehrfach das Leben gerettet, im wahrsten Sinne des Wortes. Versagen wir, bauen wir Mist, treffen wir Entscheidungen, die nicht vom Geist waren. Natürlich. Natürlich. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, 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 liebst du Gott? Oder ist es nur der Nikolausi, der die Geschenke bringen darf und dann kann er wieder abzischen? Wenn du manchen Christen beim Beten zuhörst, es kommt mir vor wie der Einkaufszettel fürs Kaufland. Herr, gib mir Butter, Herr, gib mir eine Frau, Herr, schenk mir ein neues Auto, Herr, schenk mir einen neuen Arbeitsplatz. Der geht runter wie eine Einkaufsliste. Kein Wort, ich hab dich lieb, kein Wort von Danke, ich übertreibe jetzt mal extrem. Da merke ich, wo die stehen. Das ist der Nikolausi, der Osterhasi. Ja? Aber Jesus ist der Herr der Herren und der König der Könige. Haben wir Respekt vor ihm, lieben wir ihn. Auch ganz markant ist, dass viele Christen Entscheidungen, die ihr Leben extremst betreffen, nicht mit dem Heiligen Geist besprechen, nicht mit Gott besprechen, sondern immer nur entscheiden. Und dann hoffen sie, dass Gott ihre Bescherung segnet. Auch das funktioniert nicht. Du kannst nicht wirklich wichtige Entscheidungen ohne Gott treffen und dann immer hoffen, dass Gott daraus das Beste macht. Er macht es, ja, weil er gnädig ist. Aber er wird dich dann auch durch eine Schule führen. Wir wissen, dass uns alles zum Besten dienen muss. Halleluja. Wenn wir in der Liebe bleiben. Wenn wir in der Liebe bleiben. Und der Teufel will uns immer rausziehen aus der Liebe zu Gott. Bist du nach seinem Ratschluss berufen? Ja, Halleluja. Berufung heißt nicht, dass du Pastor bist oder irgendwas Fünffältiges. Nein, Berufung heißt, dass du einen Ruf auf deinem Leben hast. Hat Gott dich gerufen? Wenn er dich nicht gerufen hätte, wärst du nicht bekehrt. Keiner von uns hat sich aus sich bekehrt. Keiner von uns hat eine Botschaft gehört und gedacht, oh, die ist aber toll. Es war der Heilige Geist, der gezogen hat, wie ein Magnet. Gezogen hat. Bei manchen über Jahre, bis sie sich bekehrt haben. Vers 29. Denn die, die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Wow. Du bist ausersehen, auserwählt, rausgepickt. Wie findet man Goldnuggets? Im Dreck dieser Welt. Gott hat dich gefunden als Goldnugget im Dreck dieser Welt. Und er hat dich vorherbestimmt. Du hast eine Vorherbestimmung. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Heißt das, das passiert automatisch? Nein. Nein. Viele kamen nie in ihre Berufung, in ihre Vorherbestimmung von Gott rein, weil sie immer dagegen gehen. Oder weil sie sagen, das passt mir nicht, das gefällt mir nicht, das will ich nicht, ich bin dann mal weg, ich höre jetzt mal auf. Die immer wieder bockig sind. Wenn sich Dinge in deinem Leben immer und immer wieder wiederholen, frag dich warum. Da stimmt was nicht. Es ist nicht Gott, der dich quält. Da ist irgendwas in deinem Leben, ist da am Laufen, wo etwas nicht in Ordnung ist. Frag den Herrn und klär das mit ihm. Bring es ins Reine. Aber wir sind vorherbestimmt, dass wir gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Halleluja. Ich bin ein Bruder. Seht ihr das? Wenn ich ein Bruder bin, bin ich auch Miterbe. Ich freue mich immer, wenn ich mit Christen bete und sie fangen so an, oh Herr, ich bin ein Sünder, ich bin unwürdig. Da stellt es mir schon alle Haar, aber nicht vor Begeisterung. Da habe ich schon keine Lust mehr, mit so Leuten weiterzubeten. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, was soll ich da für einen Stand einnehmen? Der Teufel weiß, wer ich bin, aber der lässt es erst mich spüren oder ich spüre es, wenn er weiß, dass ich weiß, wer ich bin. Verstanden? Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, habe ich keine Autorität und ich widerstehe dem Teufel nicht, weil ich Angst vor ihm habe. Wenn ich aber weiß, ich bin ein Sohn des Höchsten und Gott ist absolut, steht hier absolut hinter mir, dann kann ich dem Teufel widerstehen, er flieht von mir. Ist das gut? Leute, das ist gut. Und die er vorherbestimmt hat, Vers 30, die hat er auch berufen. Wow, Halleluja. Du hast eine Berufung auf deinem Leben. Haben wir das vorhin gehört? Du sollst Jesus groß machen, das ist deine Berufung Nummer 1. Was nützt es dir, wenn du für Leute betest, für Kranke betest, werden geheilt und in deinem Herzen machst du nie Jesus groß? Das wäre falsch rum. Du musst Jesus in deinem Herzen groß haben. Dann können die Wunder kommen, dann ist es gut. Die auch berufen hat, der hat er auch gerecht gemacht. Die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Wer hat dich gerecht gemacht? Jesus hat dich gerecht gemacht. Hör Christen beim Beten zu, wie sie unterwürfig beten. Oh Herr, ich bin ein Wurm und was da alles aus denen rauskommt. Das hat mit dem Neuen Testament, mit der neuen Schöpfung nichts zu tun. Oder manche Christen beten, oh Herr, meine Tochter ist in Schwierigkeiten, ich gebe meinen rechten Arm, aber rette sie. Wisst ihr, was das ist? Das hört sich religiös ganz toll an. Oh, er gibt seinen Arm her für seine Tochter. Nein, das ist Blasphemie, ist Gotteslästerung. Weil du sagst mit deinen Worten, dein Arm ist wertvoller als das, was Jesus am Kreuz getan hat. Hat er gesagt, es ist vollbracht oder du musst deinen Arm dazugeben? Gott braucht deinen Arm nicht. Er braucht deinen Arm schon, aber nur, wenn er noch am Körper ist. Verstanden? Wir müssen so aufpassen, wenn wir, was wir reden. Das war so prophetisch gerade von Tina. Aufpassen, was wir reden. Es ist so wichtig, was wir reden. Reden bestimmt unsere Zukunft. Du hast heute das, was du vor einem Jahr gesprochen hast. War es gut. Wenn es schlecht war, mach dir Gedanken darüber. Du bestimmst dein Leben, du baust dein Leben. Warum? Weil Gott alles, was du sprichst, segnet. Und mir geht's nicht gut. Da wirst du derjenige sein, dem es am allerschlimmsten geht, weil Gott dein nicht gut segnet. Mal drüber nachgedacht. Hört sich verrückt an, oder? Du kannst aber sagen, mir geht's heute gut. Ich fühl's gerade noch nicht, aber mir geht's heute gut. Heute ist ein guter Tag. Ich habe mir in meinen Kalender reingeschrieben, im Computer, jeden Morgen das Erste, was aufgeht im Kalender, ist, heute ist ein guter Tag. Manchmal lese ich es nicht. Dann manchmal sagt der Heilige Geist, guck mal, heute ist ein guter Tag. Da habe ich aber schon andere Gedanken, weil etwas anderes immer reinfunkt. Ich entscheide, ob der Tag gut oder schlecht wird. Amen. Du kannst einen Autounfall haben und du sagst, danke Jesus, Halleluja. Du kannst im Autounfall in der Freude bleiben, in der Hoffnung, in der Zuversicht. Es geht alles gut aus. Oder du kannst dich da voll reinbegeben. Warum lässt der Herr das zu? Warum mir schon wieder? Der ganze Ärger jetzt. Es wird endlos gehen. Oder du sagst nein, Jesu Namen nein. Halleluja. Gott macht einen Sieg daraus, der gerecht gemacht hat. Der gerecht gemacht hat. Du bist gerecht gemacht. Und die hat er auch verherrlicht. Wow. Gerecht gemacht. Bist du froh, dass du gerecht gemacht bist? Schau dir die ganzen Religionen dieser Welt an. Die wollen alle gerecht werden vor Gott. Die wollen alle Opfer bringen und irgendwas tun. Manche Religionen, die sagen dir sogar, spreng deine Kinder in die Luft oder deine Kinder sollen sich in die Luft sprengen. Dann ist Gott begeistert. Glaube ich nicht. Aber wir sind von Christus gerecht gemacht. Gerechter wie du jetzt bist, wirst du niemals werden. Das ist eine der größten Offenbarungen, die Gott mir mal gegeben hat. Gerechter wie du jetzt bist, wirst du niemals werden. Denk mal drüber nach. Fühlst du dich gerade gerecht? Vielleicht hast du heute Morgen missgebaut, vielleicht hast du wieder irgendwas gesagt. Das ist nicht der Punkt. Deine Gerechtigkeit kommt nicht von deinem Tun, sondern von dem, wer du bist in Christus. Deine Sohnschaft ist durch das, was Christus am Kreuz für dich erreicht hat. Nicht, was du tust. Das sollte folgen, aufgrund dessen, wer du bist vor Gott. Vers 31. Was will nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Beten wir das oft. Gott ist für uns. Gott ist für uns. Wer kann wider uns sein? Gott ist für dich. Gott ist für dich. Ja. Die hat ein T-Shirt an damit. Gott ist für dich. Wenn Gott für dich ist, wer kann wider dich sein? Umstände, Menschen, Herausforderungen, Kontostand. Gott ist für dich. Ich glaube, dass der Vater sich im Himmel wirklich wünscht, dass er Kinder hat, die ihm so vertrauen, dass sie sagen, egal was da kommt, ich vertraue Gott. Wenn ein Mann oder ein Vater oder eine Mutter, nehmen wir mal an, die hat mehrere Kinder, und irgendein Bekannter, den er schon lange nicht mehr gesehen hat, fragt nach den Kindern. Von welchem Kind wird der Vater als erstes erzählen? Von dem Lauwarmen, von dem Kalten, von dem, was immer macht, was es will, wo nur der Ärger ist. Das macht der Vater nicht. Oder ein normaler Vater. Er fängt immer als erstes bei dem Kind an, was ihm die meiste Freude bereitet. Stimmt es? Was glaubst du, wie Gott redet? Der redet über seine Kinder, die ihm die meiste Freude bereiten. Und es geht jetzt nicht um Leistung, wie viel du bekehrst oder wie oft du predigst oder keine Ahnung, was man alles fürs Reich Gottes machen kann. Sondern es geht darum, wer in seinem Herzen, tief im Herzen drin, den Vater liebt. Und aus der Liebe heraus fließen die Früchte, fließen die Dinge, die wichtig sind für unser Leben. Also ich habe es so erlebt. Ich kenne Leute, wenn man die anspricht auf das schwarze Schaf in der Familie, möchte jetzt nicht drüber reden. Was sagt Offenbarung? Weil du lauwarm bist, sagt Jesus, speie ich dich aus meinem Munde aus. Jesus spuckt Christen aus seinem Mund aus, die lauwarm sind. Wisst ihr, was das heißt? Er redet nicht mehr über die. Jesus redet nicht über lauwarme Christen. Er redet über die, die brennen. Und die, die kalt sind, ist sowieso klar. Brauchen wir nicht weiterreden. Aber die, die lauwarm sind, die hier hinken und da hinken und hier hinken und da hinken, die weder Fisch noch Fleisch sind, Jesus redet nicht mehr über die. Ich möchte, dass Jesus über mich redet, du auch? Ich möchte, dass er mir sagt, er liebt mich. Ich möchte, dass er mir sagt, gut gemacht. Und natürlich weiß ich, dass ich Fehler habe. Du auch? Wir sind nicht die Christen, die Fehler verneinen oder sagen, wir sind jetzt perfekt. Nein, wir stehen dazu. Aber ich weiß, dass mein Erlöser liebt. 28. Alle Dinge. Wie viel ist alle Dinge? Alle Dinge müssen mir zum Besten dienen. Weil Gott für mich ist. Ist das cool? Ich freue mich, dass Gott den Weg für mich frei macht, wenn ich nah bei ihm bleibe. So, wie ist uns das möglich? In Vers 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wir lesen das so einfach als so einen Nebensatz. Stell dir mal vor, Gott hätte gesagt, ja, es gibt nur eine Möglichkeit, Jesus muss am Kreuz sterben, aber das ist mir too much. Was wäre mit dir, was wäre mit mir? Aus, die Maus. keine Rettung, verloren für immer, keine Hoffnung, keine Freude, nichts. Aber er hat ihn nicht verschont. Er hat gesagt, Jesus, du musst ans Kreuz, sonst habe ich keine Familie. Sondern er hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Tada! Bist du reich beschenkt? Halleluja! Wenn du Frieden hast, wenn du 24 Stunden am Tag in Frieden lebst, bist du reicher als der reichste Mensch dieser Welt. Reichtum bei Gott ist nicht Reichtum in der Welt. Reichtum in der Welt ist immer Finanzen, mein Haus, mein Weinberg und so weiter. Ihr kennt es. Das ist nicht Reichtum, das ist Last. Wenn das nicht von Gott kommt, ist es Last. Es wird dir zur Last, es frisst dein Leben auf. Wenn Reichtum in dein Leben kommt, der nicht von Gott ist, frisst er dich auf. Er frisst deine Zeit und so weiter und so fort. Versteht ihr den Unterschied? Wenn Reichtum von Gott kommt, ist es ein Segen für dich, damit du ein Segen für andere wirst. Damit du denen helfen kannst, die nicht so reich sind wie du. Reichtum ist immer da. Mein Reichtum predigen zu können, ist mein Reichtum. Den Reichtum teile ich mit dir, weil es eine Gabe ist, wo Gott mich reich gemacht hat, das Wort zu lieben, das Wort zu kennen. Gestern hat mir eine Frau in einem WhatsApp geschrieben, haben Sie da schon mal drüber gepredigt? Da musste ich lachen. Ja, da habe ich schon, ach Gott, weiß nicht, wie oft drüber gepredigt. Aber es ist eine nette Frage gewesen. Ja, habe ich zurückgeschrieben, da habe ich schon oft drüber gepredigt. Ich weiß bald gar keine Bibelstelle mehr, wo ich noch nicht, da gibt es bestimmt noch welche. Ja. Aber das ist schön, das macht Spaß, wenn man das Wort kennt. Wenn man das Wort kennt und das Wort ist ja Jesus. Je mehr du das Wort kennst, desto mehr kennst du Jesus. Je mehr du das Wort studierst, desto mehr studierst du Jesus. Und er hat uns reich beschenkt. Im alten Bund musstest du für alles arbeiten, es dir verdienen und dafür tun. Die Gerechtigkeit nach Römer 10 aus dem alten Bund ist tun. Die Gerechtigkeit aus Römer 10 im neuen Bund ist sein. Ich bin. Was bin ich? Sohn. Hat der Sohn Zugang zum Reichtum des Vaters oder muss er anklopfen und fragen? Ein Knecht muss anklopfen und fragen. Ein Sohn hat freien Zugang zu den Reichtümern Gottes. Das ist der Unterschied. Und das siehst du, ob jemand das verstanden hat und er hat in der Freiheit diesen Zugang zu den Reichtümern Gottes oder ob er immer wieder bettelt und bettelt und bettelt. Schon mal irgendeine Idee gehabt, wo du denkst, ah, wenn du mir das und das schenkst, dann gebe ich dir das und das. Gott ist kein Händler. Gott ist ein Vater. Verstanden? Und wenn er weiß, dass es nicht gut für dich ist, bekommst du es nicht. Und wenn du das verstanden hast, kannst du Amen sagen. Wenn du es nicht verstanden hast, sagt es, dann bockst du. Hoffentlich bist du raus aus der Bockigkeit. Er wird dir alles schenken. Uns geht's gut, oder? Geht's dir gut? Hast du ein Dach über dem Kopf? Hast du Bettwanzen? Hast du Läuse? Hast du Ratten in deinem Haus? Ich glaube, keiner von uns. Wir haben Reichtum, wie die Menschheit noch nie gekannt hat. Wenn du heute eine Zwei-Zimmer-Wohnung hast, irgendwo im Wohnblock, selbst hier im Emmertsgrund, lebst du besser wie ein König vor 2000 Jahren. Die hatten nämlich all das. Die hatten Läuse, die hatten Magengeschwüre, die hatten Würmer. Jede Mumie eines Pharaos ist voller Würmer. Im Gehirn, in den Nervenbahnen, überall haben die Würmer drin gehabt. Die sind mit mumifiziert. Und die Ärzte sagen immer, die müssen ja Schmerzen gehabt haben wie ein Stück Vieh. Und wir sehen nur den Pharao mit der Goldmaske, Tutanchamun, gell? Die war nicht happy, die war nicht glücklich. Sauberes Wasser ist mittlerweile das kostbarste Gut auf dieser Erde. Duschst du mit dreckigem Wasser oder mit sauberem Wasser? Leute, Reichtum ist relativ. Wir checken gar nicht mehr, was wir für ein Reichtum haben. Die meisten haben mittlerweile Klimaanlage im Auto. Nichts Schöneres wie bei 30 Grad Klima an und oh, cool down, oder? Uns geht's so gut. Wenn du deine Klamotten waschst, einmal im Jahr oder öfters? Leute, das sind so Selbstverständlichkeiten. Und der Vater möchte uns alles schenken. Die Frage ist, ist es gut für uns? ich habe so Ideen, was ich machen würde, wenn ich ein paar Millionen bekommen würde. Und ich stelle fest, da kommt Jesus gar nicht mehr vor drin. Komm, sei ehrlich heute Morgen. Jeder hat eine Vorstellung, was er mit ein paar Millionchen machen würde. Aber da kommt Jesus nicht drin vor, wenn wir ganz ehrlich zueinander sind. Und dann merken wir, ja, ich würde auch was in die Gemeinde geben, ja, ich würde vielleicht auch ein Gebäude bauen, ja, ich würde vielleicht, aber das ist, ich würde vielleicht, es ist nicht dein Herz. Und solange ich das noch merke, sage ich, danke Jesus, dass ich nicht reich geworden bin. Weil ich möchte lieber, ich sage arm, ich benutze mal das Wort arm, obwohl ich reich bin, ihr habt es verstanden heute Morgen, bin ich lieber arm bei Jesus als reich in der Welt. Lieber habe ich nicht so viel und oft, wenn ich so Sendungen sehe von reichen Kindern, die geißen's. Wenn ich die Töchter sehe, da wird's mir schlecht. Möchte die nicht angreifen, aber ich denke mir ja immer, boah, bin ich froh, dass das... Guck dir die Kinder der Reichen an. Gibt's da viele, die was gelernt haben, die wirklich... Paris Hilton, ein Skandal nach dem anderen, nennen sie, der kannst du alle auferzählen. Und komischerweise, wie viele sich davon umbringen, gell? Vor 20 Jahren oder so gab es eine Statistik in Amerika. Die meisten Selbstmorde in Amerika waren unter den Millionären. Ich habe mich gefragt, warum? Die haben doch alles. Die sind doch am Ziel angelangt. Genau das ist das Problem. Die sind da angelangt, wo sie gedacht haben, wenn ich da bin, bin ich glücklich. Und dann bist du vielleicht 14 Tage glücklich, vielleicht 2 Jahre, aber irgendwie merkst du, die Leere in mir geht nicht weg. Und dann sind dir deine Ferraris und deine Gucci-Taschen, sowas von egal, weil es die Leere in dir nicht füllt. Verstanden? Nochmal, wenn Reichtum nicht von Gott ist, ist Gott gegen Reichtum? Nein, das ist nicht die Botschaft. Es gibt einen jungen Mann, der hat 10 Millionen Follower. Könnt ihr mal selber googeln, ob ihr den findet, auf YouTube oder sonst irgendwo, keine Ahnung, wo der noch überall ist, ich glaube auf Instagram. Und er geht immer zu den Billionären mittlerweile, nicht immer die Millionäre, das ist langweilig, er geht zu den Milliardären in Amerika überwiegend und fragt die, wie sie reich geworden sind. Das ist super interessant, das glaubt ihr gar nicht. Da war einer, der gesagt, bis 32 habe ich unter der Brücke in Los Angeles gelebt. Ich war obdachlos, drogenabhängig, komplett abgemergelt, ich hatte noch 45 Kilo Körpergewicht. Ja und dann habe ich zu Jesus gefunden. Ja und dann? Jetzt bin ich Milliardär. Ja, wie? Ja, Jesus hat mir eine Idee gegeben für eine Firma. Ich habe das angefangen umzusetzen. Bub. Glaubt ihr, dass der mit seinem Geld gut umgeht? Das Erste, was er erwähnt hat in diesem Interview, war nicht sein Reichtum, sein Geld, Jesus. Er hat Jesus groß gemacht. Haben wir das heute gehört? Leute, das ist so interessant, das mal zu sehen. Sind nicht alle so, aber viele. Er hat Jesus groß gemacht. Und wenn du aus der Gosse kommst, bist du der beste Kandidat, reich zu werden. Wenn du aus dem Reichtum kommst, ist es ganz schlecht für dich. Den Scheich von Abu Dhabi haben sie gefragt vor kurzem, wie er die Zukunft sieht. Dann hat er gesagt, ich fahre Mercedes, mein Sohn fährt Mercedes, mein Enkel vielleicht noch, aber wahrscheinlich reitet er wieder auf dem Kamel. Dann haben sie gefragt, warum. Dann hat er gesagt, harte Zeiten bringen starke Menschen hervor. Starke Menschen kreieren gute Zeiten. Gute Zeiten bringen schwache Menschen hervor. Schwache Menschen machen harte Zeiten. Sind wir in der Generation gerade? Nach dem Krieg gab es starke Menschen in Deutschland. Die haben viel Elend und viel Leid gesehen. Und die haben dieses Land aufgebaut und stark gemacht. Und die haben gute Zeiten hervorgebracht. Der Wohlstand kam durch Fleiß und Arbeit. Es gibt nur 2 Ressourcen, wo Reichtum herkommt in dieser Welt. Körperliche Arbeit und Ressourcen in der Welt. Gold, Silber, Eisenerz, Kohle, was auch immer. Habt ihr das verstanden? Von was anderem kommt kein Reichtum. Und diese Leute haben das aufgebaut und er hat es verstanden. Man sieht, dass Kinder, die reich bei den Reichen sind, die sind verdorben. Warum? Weil sie den ganzen Pulver in eine Körperöffnung gesteckt bekommen. Und es ist nicht gesund. Warum macht Gott es nicht? Weil er weiß, nicht gesund für uns. Aber Gott ist nicht gegen Reichtum. Bete um Ideen. Gott wird Ideen geben für Reichtum, für eine Selbstständigkeit, für was auch immer. Ich habe euch die Geschichte erzählt von diesem Mann aus Ludwigshafen, der beim CEWA-Werk in Mannheim gearbeitet hat. Könnt ihr euch erinnern? Er hatte die Idee, warum macht man nicht Hacklefeucht und Klopapier in eins? Dann hat er getüftelt und gebastelt und gebaut. Wahre Geschichte. Und hat ein Spray, so ein Prototyp gebaut, dass wenn du am trockenen Klopapier ziehst, sprüht es dann automatisch, wenn du ziehst, Feuchtigkeit drauf. Hat er lang gebraucht, bis er ein Papier hatte, wo nicht gleich zerreißt, wo nicht fusselt und wo dann sich aber trotzdem auf dem Weg zur Kläranlage zersetzt. Dann ist er zu seinen Chefs hin, die haben ihn ausgelacht in Mannheim. Die wollten es nicht. Hat es patentieren lassen, einen Kredit aufgenommen, hat es patentieren lassen, war ein fünfstelliger Betrag, ist viel Geld für jemand. Wohnte da in Ludwigshafen in so einem Hochhaus. Super interessante, wahre Geschichte. Googelt's mal selber, ist echt interessant. Keiner wollte das, keiner. Und dann hat es irgendwann so ein Reicher, so ein Millionär aus, glaub Kanada war der, hat es mitbekommen. Und hat gesagt, das ist die Idee der Ideen. Und innerhalb vom Jahr haben die in Amerika und in Kanada mehrere Millionen von den Dingern verkauft. Da war der Millionär. Er hat seine Vision nicht aufgegeben. Er hat daran geglaubt, was er gesehen hat. Versteht ihr, um was es geht? Du wirst viel Ablehnung erleben. Das sind die, die deine Vision nicht teilen, die nicht verstehen, um was es geht. Im Reich Gottes ist es dasselbe. Dann hat er so einen 150.000 Euro Benz. Der stand da in der Ghetto-Siedlung in Ludwigshafen, im Hochhaus. Unten alles voll Müll. Die Recycling-Container dabei. Und da kam das Fernsehteam. Und da stand er so seitlich im Gras und haben sie ihn gefragt, ja, hast du keine Angst um deinen Benz? Sagt er, nö. Ja, und wenn da was ist, na, hat er gesagt, dann kaufe ich mir einen neuen. Ich fand das so cool, dann kaufe ich mir einen neuen. Ja, du hast gemerkt, der Typ ist auf dem Boden geblieben. Dann haben sie ihn gefragt, warum er da nicht auszieht. Ja, weil das seine Heimat ist. Ja, ob er nicht Angst hat, dass er entführt wird oder irgendwas, wenn jetzt jeder weiß, er ist reich. Nö, die kennen mich doch alle, alles meine Jungs. Habe ich gedacht, ja, der hat's verstanden. Aber wie viele ändern sich dann gleich, wenn der Reichtum kommt, gell? Ich habe immer gesagt, wenn ich mal im Lotto gewinnen würde, was ich nicht tue, weil ich nicht Lotto spiele, weil es nicht von Gott ist, würde ich ein Jahr lang das Geld nicht anfassen. Ich würde meine Schulden bezahlen, wenn ich welche hätte, aber das Geld würde ich ein Jahr liegen lassen. Erstmal hier in der Birne klarkommen, bevor das mich zum Wahnsinn treibt. Das Geld nicht anfassen, liegen lassen, ein Jahr lang. Ist das Weisheit? Ja. Weil du weißt, in jede Stadt, wo du kommst, hast du plötzlich Kinder. Und du weißt, jeder Autohändler kennt deine Adresse, macht dir einen Special Deal und so weiter. Braucht man alles nicht. Gott wird uns alles schenken, was wir brauchen. Vers 33. Ich liebe Römer 8. Du auch schon? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Schon mal irgendwann, ein einziges Mal eine Stimme der Verdammnis gehört? Und du willst Christ sein, Thomas? Und du willst Pastor sein? Und du willst Papa sein? Und du willst Ehemann sein? Und du willst? Nein, ich will nicht, ich bin. Antworte dem Teufel kühn. Ich will nicht, ich bin. Ich bin Pastor, ich bin Sohn Gottes, ich bin Papa, ich bin Ehemann. Punkt. Heißt es, dass ich perfekt bin? Nein. Das heißt, dass ich dazustehe zu meinen Fehlern. Und wem bringe ich die? Jesus. Sag Jesus, du reinig mich von meiner Schuld. Hilf mir, reinig mein Herz. Da, wo noch die Sünde sitzt, reiß es raus, schneid es raus, brenn es raus, was immer notwendig ist. Lieb es raus, wenn es nicht anders geht. Der Teufel möchte uns beschäftigen mit Gebeten für Dinge, die uns schon gehören. O Herr, mach mich wieder gerecht. Ich bin gerecht. Verstanden? Ich müsste mein ganzes Leben lang nicht um eine Sünde bitten, dass Gott die mir vergibt. Jetzt guckt er aber, gell? Wo sind meine Sünden vergeben? Am Kreuz. Wann? Die waren schon vergeben, bevor ich mich bekehrt habe. Für jeden Sünder, der da draußen ist und jetzt gerade in die Hölle fällt, seine Sünden waren vergeben. Ja oder nein? Aber er hat es nicht angenommen. Gott hat ihm ein Konto eingerichtet und hat mit dem Blut die Vergebung drauf bezahlt. Aber die Leute haben nie abgehoben. Verstanden? Den Unterschied. Aber ich bitte Gott um Vergebung meiner Sünden, weil es mich demütig hält. Ich bin nicht der Chucker, oh, Gott hat mir eh alles vergeben, ich mache einfach weiter. Nee. Einer hat bezahlt, einer hat gelitten. Einer hat die Schmerzen, die schlimmsten Schmerzen, die es gibt, getragen, Jesus. Wenn man anfängt, leichtfertig zu sündigen, dann bist du auf einem ganz furchtbaren Weg. Und dann kommt Erziehung. Gott erzieht uns. Er straft uns nicht, aber er erzieht uns. Und das ist gut so. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Halleluja. Gott ist hier, der gerecht macht. Täglich. Gott macht mich immer wieder gerecht. Ich versage, ich falle, aber ich stehe wieder auf und schüttel den Staub ab. Amen. Ich bin nicht wie früher 3 Wochen im Jammertal. Ich habe es nicht so schön gehabt wie ihr, wo ihr gute Botschaft hört. Mein erster Hauskreisleiter war so ein Sack. Wenn du zu dem hin bist, hast du gesagt, ich habe das schon wieder gemacht, hilf mir mal, Bruder. Wer willentlich sündigt, hat hinfort keine Möglichkeit mehr zur Buße. Steht im Hebräerbrief, ja, stimmt, steht im Wort. Aber vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen. Und dann war ich 3 Wochen, 4 Wochen, 3 Monate, war ich in Depression, in Angst, in Furcht, im Jammertal, in Selbstablehnung. Kennt ihr das Programm? Völlig umsonst. Das ist Lebenszeit, die mir geraubt wurde, weil ich einem geglaubt habe. Und immer wenn dich einer verdammt, hör mir gut zu, merkt ihr das, wenn ein Christ dich runterputzt, wenn du Mist gebaut hast, geht's nur um eine Sache, sich selber glänzen zu lassen. Wer andere mit Dreck bewirft, da geht's nur darum, dass er selber glänzt. Ja, Bruder, ich mach sowas nicht. Warum hat Jesus gesagt, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein? Er wusste doch genau, dass die nicht besser sind. Sind wir besser als irgendjemand, der da draußen sündigt? Waren wir besser? Nein. Wir kommen alle aus der Sünde und wissen. Und manchmal merke ich, wie ich mich so sehr vor Sünder ekel, dass ich merke, oh, ich falle aus der Liebe. Auch schon mal passiert? Ja, mit denen möchte ich nichts zu tun haben, mit denen möchte ich nicht reden und so. Aber das ist nicht Jesus. Das ist dann, wo ich merke, meine Gerechtigkeit verselbstständigt sich gerade wieder in eine Richtung, die gar nicht gesund ist, die auch nicht von Gott kommt, oder? Aufpassen, immer demütig bleiben. Gott hat mich gerecht gemacht. Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für mich eintritt. Halleluja. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und tritt für mich ein. Wenn ich keine Kraft mehr habe zum Beten oder ich keinen Mut mehr habe oder keine Freude, Jesus betet für mich. Halleluja. Wann? Immer. Immer und alle Zeit. Jesus betet für mich. Er ist der Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Er steht vor dem Vater und tritt für mich ein. Ist das cool? Amen. Und ich weiß, dass in der ganzen Geschichte noch nie der Vater Jesus einen Wunsch ausgeschlagen hat. Oder ein Gebet. Jesus betet das, was mit dem Vater in vollkommenem Einklang ist. Und wenn er für dich betet, betet er genau das, was du brauchst. Da kannst du dich entspannen. Da kannst du dich freuen. Zungensprache ist uns gegeben, um mit unaussprechlichen Seufzern das zu beten, was gottgemäß ist. Wenn du in Sprachen betest, betest du das, eine Sprache, die nur Gott versteht. Die kommt von Gott und die geht zu Gott zurück. Das ist so viel besser, als wie irgendwas zu beten, was nicht von Gott ist. Manchmal kommen hier Leute rein, die sind Single, vielleicht eine Frau, 40, wünscht sich einen Mann und du siehst die und hast Mitleid und fängst an zu beten, Herr, schick ihr einen Mann, schick ihr einen Mann, schick ihr einen Mann. Und die sieht nur so traurig aus, weil die total mit Jesus hinweg ist. Und dann guckt die halt komisch. Die will gar keinen Mann, sondern die freut sich, wie ihr Leben gerade ist. Was machst du, wenn du sowas betest? Manipulieren. Und du autorisierst Mächte der Finsternis, die jetzt plötzlich Männer schicken. Und die denkt sich, wo kommen jetzt die Typen her? Was wollen die von mir? Wer hat die eingeladen? Und wenn dann einer dabei ist, der in ihr Beuteschema passt, aua, aua, aua. Seht ihr, wie gefährlich das ist? Wir waren ja 19 in Toronto, Bärbel und ich. 25 Jahre Erweckung Toronto. Tausende von Leuten da. Und da habe ich zu Bärbel gesagt, in der Pause, komm, lass uns rausgehen, wir holen uns jetzt in der Pause was. Waren immer noch 30 Leute vor uns, aber es war besser als die 200, die sonst da standen. Und dann war da ein Prophet, Jean Bolz, ganz großer Name. Ganz großer Prophet in Amerika und auf der ganzen Welt. Der steht vorne und dann, ja, es ist jemand da, du heißt Rosi, du hast am so und so viel einen Geburtstag, du hast eine Einbauküche, die Schränke sind grün, könnt ihr mal selber alles anhören. Und so weiter. Und dann hat er prophezeit und hat da Leute zusammen. Da saß ein Mann und eine Frau nebeneinander, die kannten sich gar nicht. Ja, ihr seid ein Ehepaar von Gott, heiratet. Habe ich ein Interview gesehen von einer Frau, saß ein 10 Jahre älterer Mann neben ihr Und der sagt, das ist deine Frau, heirat sie. 7 Monate drauf, was ist passiert? Sie haben geheiratet, weil der Herr gesprochen hat. Und was war dann? Nach 2 Jahren hat er angefangen, sie zu verprügeln. Dann ist sie durch ein Märtyrium von 7 Jahren, wo sie täglich Schläge bekommen hat. Und warum hat sie sich nicht getrennt, wer weiß es? Weil der Herr gesprochen hat. Ja, so, und 15 fing es schon an, bekannt zu werden, dass das ein Scharlatan ist. Ich war mit Bärbel in der Schlange und ich habe bei dem Typen gespürt, irgendwie, ich werde mit dem nicht warm, das ist nicht meins. Und dann hat er gesagt, ja, ist jemand da, du heißt so und so, du bist so und so geboren, lauter Detailsachen. Keiner hat sich gemeldet im Raum. Und dann kam einer rausgerannt in den Gang, ist hier jemand, du heißt so und so und bist so und da geboren, ja, ich, ja. Und dann reingerannt und die ganze Meute war total begeistert, was da abging. Wo war der Fokus? Auf Jesus oder auf diesen Typen? Jetzt, dieses Jahr kam raus, der hat sich die Teilnehmerlisten geholt von allen Konferenzen, hat die Namen auf Facebook gegoogelt und die Amerikaner sind ja doof, sorry. Da steht das Geburtsdatum, Bilder von der Einbauküche, ah ja, rosane Türchen. Hat sich die ganzen Informationen aufgeschrieben und hat er immer so 5 bis 10 Leute rausgerufen. Die Leute waren begeistert. Und natürlich kann da jemand sitzen, du kannst sagen. Und wir hatten hier ein paar, wenn ihr euch noch erinnert. Die waren beide in der Scheidung und beide haben mir gesagt, der Herr hat zu ihnen gesprochen. Und mir fiel es wie Schuppen von den Augen vor 14 Tagen, als der ganze Skandal jetzt alles öffentlich wurde. Dachte ich, wir hatten hier doch auch 2, die in Toronto gesagt bekommen haben. Die waren beide noch verheiratet. Lasst euch scheiden und ihr werdet ein Paar. Und ich hatte hier Diskussionen mit diesem Mann und habe gesagt, was ist höher, eine Prophetie oder das Wort Gottes? Was steht über was? Wer weiß es? Was ist höher? Wer ist für Prophetie? Streck mal. Wer ist fürs Wort Gottes? Wer versteht die Frage nicht? Natürlich ist das Wort Gottes höher als irgendeine Prophetie. Wer hat das Wort inspiriert und geschrieben? Der Heilige Geist, Gott. Wird Gott sich widersprechen? So spricht der Herr, ich habe mich geirrt. Wenn das im Wort in der Bibel nicht steht, willst du es oder willst du es nicht? 19 haben wir uns dann mit dem getrennt wieder, es ging ja nicht mehr weiter, war alles Chaos. Große Eindrücke, hat ins Auge Gottes geschaut und was da alles. Hinterher habe ich mir gedacht, Mann. Gibt es auch Videos von ihm, wo er dann prophezeit dort auf der Bühne und die alle begeistert sind. Wisst ihr, was die Frage ist? Ist jemand nah an dem Herzen von Jesus oder nicht? Seht ihr, was so gefährlich ist in der Christenheit? Sie sind beeindruckt von solchen Leuten. Sie laufen dahin. Ich nenne sie immer Jäger der verlorenen Salbung. Sie laufen der Salbung hinterher. Sie gehen von einem Prophet zum nächsten. Ich brauche noch eine Prophetie, noch ein Wort, noch einen Eindruck. Oh Bruder, betest du mal für mich. Bet doch mal selber. Such doch mal selber den Herrn. Wenn du das kannst, brauchst du doch keinen Propheten. Wenn ich selber lesen und schreiben kann, da renne ich nicht rum und sage, kannst du mir mal vorlesen, was da im Buch steht? Du kannst das selber lesen. Und es ist besser, als wenn dir irgendeiner was vorliest. So wichtig. Und dann jetzt kommen tausende von Leuten ans Licht. Dazu hat er noch Frauen und Kinder missbraucht. Sei mal das Full Package. Und der Bill Johnson von Bethel hat bis zum Schluss sich geweigert, glauben. Er ist auch Millionär geworden, weil er hat mehrere Bücher geschrieben, wie man die Stimme Gottes hört. Facebook hat er ausgelassen, weiß nicht warum, aber kommt im Buch nicht vor. Ich glaube an echte Prophetie. Und die ist was Gutes. Die ist gesund und gut. Aber wenn sie mit der Bibel nicht übereinstimmt. Und nochmal, als neutestamentlicher Christ. Ich weiß nicht, warum das heute so vielfältig ist. Aber für irgendjemand ist es. Kann ein Prophet dir nur bestätigen, was schon in deinem Herzen ist. Die Frau sitzt da und der Typ sitzt nebendran. 10 oder 11 Jahre älter wie sie. Und der Typ sagt, ihr seid ein Paar. Und sie denkt sich, nee. Und er denkt sich, oh ja, eine Junge, haha. Ist schon immer klar, wie das läuft, oder? Komm, sei ehrlich mit mir. Wenn sie auf sich tief innen drin gehört hätte, hätte sie gesagt, nee, das kann niemals von Gott sein, weil das ist nicht mein Typ und ich kenne den nur kurz. Die waren gerade dabei, ein Pärchen zu werden. Aber das war noch nicht so weit verstanden. Der Teufel bringt Zerstörung durch falsche Prophetie. wenn die jetzt ihren echten Partner trifft, ist es wie ein Haus, was zusammengefallen ist. Immer wenn Zerstörung kommt, ist es wie ein Haus, was zusammengefallen ist. Was muss man zuerst machen, bevor man da wieder bauen kann? Die Trümmer wegräumen. Die ganzen Traumatisierungen muss aufgeräumt werden. Das braucht viel Zeit, viel Arbeit. Auf einer grünen Wiese ist einfach ein Haus zu bauen, richtig? Versteht ihr, um was es hier geht? Sie verliert ganz viel Zeit, die nie wieder kommt. Und wahrscheinlich ist sogar der Partner, den Gott für sie hatte, weg. Ich weiß von einer Frau persönlich, das hat die mir in der Seelsorge 2003 war das. 2003, schon eine Weile her. Hat sie mir gesagt, ja, ich habe da eine Prophetie, ich suche einen Mann. Und die war ein bisschen dicker und die hatte ganz schlimme Zähne. Und ich bin mit dem Kopf immer so nach hinten weg, weil die Zähne einen Duft hatten. Ist nicht böse gemeint, aber so war's. Und sie ist immer wieder hinterher und ich bin immer wieder zurück, bis ich an der Wand vom Büro war. Da habe ich gesagt, setz dich mal hin, ich setze mich mal da hin. Und dann hat sie mir erzählt, sie hat eine Prophetie gekriegt, dass ihr Mann kommt. Dann habe ich gesagt, ja, wie muss dein Mann sein? Ja, der soll selbstständig sein, ich lüge euch nicht an, wahre Geschichte. Der muss Porsche fahren, der muss selbstständig sein, der muss ein Sixpack haben und muss mindestens 1,80 Meter groß sein. Dann habe ich gedacht, Mädchen, hast du keinen Spiegel oder hast du keine Freunde oder keine Familie? Und dann hat sie mir erzählt, ja, und dann kam da einer, den hat sie getroffen auf einer Konferenz und da passte alles. Und ich habe gedacht, das will sie mir auf den Arm nehmen. Sag ich, der kam wirklich, ja, ja, und der hat sich in mich verliebt. Und ich so, Sachen gibt's auf dem Planeten, darfst du ja alles nicht anmerken lassen, du musst ja höflich bleiben. Aber ich habe so in mir gedacht, hey, krass. Und dann sage ich, ja, und jetzt seid ihr ein Paar? Nein. Ja, ich habe denen nicht die Avancen erwidert. Und ich so, warum? Ja, der war Engländer, ich will ja einen Deutschen. Ich habe so gedacht, okay. Nach einem halben Jahr kam sie an. Ja, ich habe es mir jetzt anders überlegt. Aber der ist jetzt mittlerweile verheiratet und die Frau ist schwanger. Und ich gesagt, Pech gehabt. Nein, Thomas, du musst hin und ihm sagen, dass der Herr zu mir gesprochen hat. Sei, weißt du, es gibt für alles ein Momentum. Stell dir vor, es ist Hochwasser. Du läufst über eine Brücke und die schwankt schon. Und der Heilige Geist sagt, in einer Minute stürzt die Brücke ein. Rüberlaufen dauert 10 Sekunden. Du hast es 6 Möglichkeiten, rüberzulaufen. Was ist dann vorbei? Die Zeit. Der Moment ist vorbei. Wenn dann die Brücke einstürzt oder du in der Mitte auf der Brücke stehst und denkst, man, da kommt aber ordentlich Wasser. Wupp und du bist weg, dann ist es vorbei. Der Moment ist vorbei. Verstanden? Die wollte das nicht wahrhaben. Nein, ich werde da reinbeten, dass sie sich scheiden lassen. Das ist mein Mann, den hat Gott mir versprochen und so weiter. Ich sage, Mädchen, du hast was nicht verstanden. Du hast den Moment verpasst. Der Moment ist vorbei. Die sind verheiratet, die haben in der Gemeinde geheiratet. Die Ehe gilt vor Gott. Vorbei. Und so ist ganz oft, wo Leute einfach nicht verstehen, was Gott in ihrem Leben tun will. Es gibt für alles eine Zeit und Momentum. Alright. Vers 35 sind wir, gell? Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Wer will uns trennen von der Liebe Christi? Leute, ich liebe diesen Vers. Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert. Paulus schreibt es, der hat es alles erlebt. Alles, was hier steht, hat Paulus erlebt. Er hatte Trübsal gehabt, er hatte Angst, er hat Verfolgung, Hunger hatte. Die haben sie bloßgestellt, der war in ständigen Lebensgefahr. Das Schwert haben sie gezogen gegen ihn und vieles mehr. Und er sagt dann, nichts von dem. Nichts von dem. Und da ist Glauben, wenn du das glaubst, dass nichts, was der Teufel gegen dich bringt, dich trennen kann von Gott, bist du im Frieden. Wir werden dieses Jahr noch ein paar Veränderungen erleben in der Welt. Wie reagierst du drauf? Oh Gott, Thomas. Ah. Oder bleibst du ruhig? Ich kann deinen Glauben nicht bauen. Hier ist ein Fitnessstudio. Wir können uns beide jetzt im weltlichen Fitnessstudio anmelden. Ich habe es euch schon so oft gesagt. Ich sitze mich an die Theke und trinke Weizenbier oder irgendwelche Smoothies. Ich sitze da 2 Stunden an der Theke und du pumpst drin 2 Stunden. Bist auf dem Laufband. Wir beide schwitzen. Ich vom Trinken, du vom Trainieren. Wir können rausgehen und können wir beide den Leuten erzählen. Wir waren 2 Stunden im Fitnessstudio. Die Leute sagen, wow. Aber dann, wenn irgendwas passiert, 10 Kasten Bier hochtragen, Kasten Sprudel oder keine Ahnung, irgendwas. Da wird man sehen, wer fit ist und wer nicht fit ist. Versteht ihr das Bild? Im Geist ist es genau dasselbe. Du kannst hier mit allen deinen Geschwistern den Stuhl wärmen, Sonntag für Sonntag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Aber es zeigt sich, ob du das, was du hier hörst, nimmst mit in deinen Alltag, in dein Leben und sagst, Moment mal, was hat der Heilige Geist am Sonntag gelehrt? Ah ja. Versteht ihr? Oder du sagst dann, nee, aber es ist deine Entscheidung. Wenn ich fit bin, nützt es dir gar nichts. Vielleicht kommt bald eine Zeit, wo das verboten wird, wo alle Gottesdienste verboten werden. Wo du mich nicht mal mehr anrufen kannst, weil mein Telefon irgendeiner blockiert. Sobald das Wort Gott oder Jesus fällt, Telefon zu Ende. Glaubt ihr, dass das möglich ist? Ich habe das jetzt schon. Das vorletzte Telefonat, 7-mal das Telefonat unterbrochen. Festnetz. Dann 4-mal. Ich erlebe das immer, aber nur bei geistlichen Gesprächen. Und jetzt habe ich einen Freund, mit dem ich bete, regelmäßig. Jetzt machen wir nur noch Handy. Jetzt gestern haben wir, am Samstag haben wir, ja, gestern haben wir gebetet, gestern Morgen. Und da war plötzlich auch, während ich bete, bupp, aus. Dann haben wir beide zurückgerufen, haben gelacht. Ich sage, jetzt fängt er schon am Handy an. Ja, wenn er nichts anderes hat, soll er das machen, soll er sich freuen. Das toucht mich nicht. Wie er das macht, weiß ich nicht. Aber vielleicht kommt eine Zeit, wo das, die Regierung so im Griff hat, Mr. S., dass er das offiziell machen darf. Sobald du ein Wort sagst, Bibel, Glaube, Paulus, irgendwas, 1. Korinther, Römer, bupp, Telefonat zu Ende. Weil man es nicht mehr darf. Leute, das ist kein Fantasy. In Nordkorea, in China ist es Standard. Und dann zeigt sich, wenn du allein in deiner Wohnung bist, hast du deinen Glauben gebaut oder nicht? Ist das Wort in dir lebendig? Bist du Jesus nah? Die Frage ist nicht, ob Jesus dir nah ist. Die Frage ist, ob du Jesus nah bist. Jetzt ist die Zeit zum Bauen, zum Trainieren. Ich war 6 Jahre bei der Bundeswehr, 6 Jahre, davon 3 Jahren, 3 Monate im Ausland stationiert. Ich habe Kameraden gehabt, den ganzen Tag Biersaufen, Kartenspielen. Hab gesagt, Leute, mach doch mal was, Karte, Kompass, Marsch, irgendwas, Waffe zerlegen, zusammen machen. Hör auf. Es war kurz nach dem Mauerfall, der kalte Krieg ist vorbei, da kommt nichts mehr. Was sagt die Bibel? Wenn sie rufen, Friede, Friede, wird sie das Verderben umso schneller überfallen. Dann habe ich einfach mal die Jungs geschnappt, sagen, wir machen jetzt Formalausbildung, marschieren rechts rum, links rum. Dann haben die mich beim Hauptmann angeschwärzt, bin ich hoch, habe ich einen Einlauf gekriegt. Warum haben sie das gemacht? Habe ich gesagt, ja, weil die nur rumsitzen, Bier saufen. Er gedacht, ist doch gut, wenn wir mal was nützlich. Nein, lassen sie das. Habe ich gesagt, gut, dann lassen wir es. Was passiert, wenn morgen ein Krieg losgeht? Dann sagen die, ja, wir können jetzt alle Biersorten. Da können wir ein Seminar drüber machen. Wie man welches Bier trinkt, welche Temperatur. Ja, Krieg ist, da brauchen wir noch ein Jahr. Wir müssen erst mal wieder gucken, wie alles funktioniert. So funktioniert es nicht im echten Leben, stimmt's? Der Krieg fängt heute an und morgen geht er los. Du hast keine Zeit zum Überlegen. Was glaubst du, wie viele letzten Monat Heizöl gekauft hätten, wenn sie gewusst hätten, was da losgeht? Ich habe noch gekauft. Weil ich wusste, was kommt. Letztendlich habe ich mich mit dem gestritten. Es ist ein bisschen teurer geworden, aber ich habe es dann verstanden. Aber ist okay. Ich habe immer noch einen guten Preis gekriegt. Gott weiß, was kommt. Red mit ihm. Gott weiß, was kommt. Red mit deinem Gott. Frag ihn, was Sache ist. Und selbst wenn ich kein Heizöl gekriegt hätte, dann wäre ich hingegangen und hätte gesagt, gut, dann bleibt mein Tank da stehen, wo es. Kann Gott es machen? Ja. Bei Stuttgart ist eine Gemeinde, ich habe es euch erzählt, wo ich vor 10 Jahren dort zu Gast war. 20.000 Liter Heizöltank. 20.000 Liter, ist ein bisschen mehr als meiner. Haben sie gebetet, Gott gedankt, Gott gepriesen, gebetet, gedankt, Gott gepriesen. Und dann geht der Pastor in den Keller, randvoll bis oben hin. Einfach so. Nein, nicht einfach so. Weil sie Gott gedankt und gepriesen haben. 20.000 Liter Heizöl drin, Wunder. Ist Gott gut? Nochmal, wenn du Wunder brauchst, wirst du was haben. Wunder. Wenn du Geld hast, kannst du dir Heizöl kaufen. Auch gut. Solche Geschichten bauen meinen Glauben. Deinen auch? Wir müssen das hören, was Gott in der Lage ist zu tun. Amen. Südsudan. Vor 3 oder 4 Monaten habe ich euch die Geschichte erzählt. Wo sie die Christen umbringen, ganzes Dorf. Und dann schneiden sie einem den Kopf ab. Der Körper liegt links und der Kopf auf der anderen Straßenseite. Die Moslems sind abgezogen, weiter ins Dorf. Und da kommt sein bester Freund, nimmt den Kopf, geht auf die andere Straßenseite, tut den Kopf an den Körper und es macht zzzzt. Der Kopf wächst an und er steht wieder auf. Und du siehst hier die Narben. Dann sind sie rein ins Dorf und die Typen, wo dem vor 2 Stunden den Kopf abgeschnitten haben. Wer bist du? Haben sich alle bekehrt. Leute, wenn du Wunder brauchst, hast du Wunder. Das sind so Geschichten, ich liebe das. Du auch? Weil Gott ist ein Gott der Wunder. Amen. Und wenn die Moslems sich nicht anders bekehren, dann eben so. Da hast du mal ein bisschen Halsweh gehabt. Das hast du sonst auch, wenn du Erkältung hast. Das sind so Geschichten, das hört sich so fantastisch an, aber unser Gott ist halt fantastisch. Der hat gute Sachen. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert. 36, wie geschrieben steht. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Ja, sind wir ein bisschen. In Deutschland vielleicht nicht so sehr, aber auf anderen Teile der Welt, da werden Christen ganz schön verfolgt und drangsaliert und benachteiligt und so weiter. Glaubt ihr, dass Christen benachteiligt sind? Ja, ich habe von Russlanddeutschen gehört, die wiedergeboren waren. Die gesagt haben, sie durften nicht studieren, weil sie gläubig waren. Sie durften da nicht hin, dort nicht hin. Ihnen wurde ein Arbeitsplatz zugewiesen im Kohlebergwerk. Sie durften sich ihren Job nicht raussuchen. Sie durften nicht heiraten. Sie haben keine Wohnung bekommen und so weiter. Das ist kein schönes Leben. Du musst nur abschwören, Jesus abschwören und dann kriegst du alles. Die haben es nicht getan. Wer ausharrt bis zuletzt. Das sind Leute, die wirst du im Himmel treffen und wirst sie befragen. Wir werden im Himmel alle treffen, die jemals errettet wurden. Du wirst auf König David treffen, kannst ihn interviewen. Jesse Duplantis war im Himmel, hat König David getroffen. Jesus hat ihn gefragt, möchtest du jemanden treffen hier? Ja, König David, den finde ich schon immer cool. Kommt König David angelatscht und er interviewt ihn. Sagt, Mensch, ich lese die Psalmen so gern, ich liebe die Psalmen, wow. Weißt du, was König David zu ihm gesagt hat? Da steht noch zu viel von mir drin und zu wenig von Jesus. Das war seine Antwort. Krass, oder? Ja, weil du im Himmel Jesus siehst und seine Herrlichkeit und denkst, Mensch, wie viele Tage habe ich hier nutzlos und sinnlos verbracht in Trübsal, Angst und Zweifel und hier steht der König der Könige vor mir in seiner Herrlichkeit und seiner Pracht. Du kannst aber auch jetzt schon anfangen und sagen, Halleluja. Ich glaube, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Nur noch ein paar Jahre, nicht mehr lange. Aber ich habe eine Vorfreude. Ich freue mich darauf, Jesus zu sehen. Ich freue mich darauf, wenn Jesus mich in den Arm nimmt. Dann werde ich zum ersten Mal im Leben, zum ersten Mal verstanden haben, was Liebe ist. Wenn Jesus mich in den Arm nimmt. Ich habe hier einen Vorgeschmack, was Liebe ist, mit meiner Frau, meinen Kindern und so weiter. Aber das ist nichts im Verhältnis zu dem, was Jesus für mich hat. Seine Liebe wird dich durchfluten, dich durchleuchten, wie wenn du Gläsern wärst. Wie wenn du aus Glas bist, wird seine Liebe durch dich leuchten und du wirst auch anfangen zu leuchten. Ich predige euch die tollsten Sachen, ihr sitzt alle immer da. Freut euch doch mal. Gott ist für euch. Halleluja, ihr dürft mich anlächeln, kostet nichts extra. Halleluja. So, jetzt wird es noch richtig gut, die beiden letzten. 37, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns, was? Geliebt hat. Du kannst hier auf dieser Welt oder in dieser Welt, auf der Erde nur überwinden, wenn die Liebe Gottes in dir das Stärkste ist, was es gibt. Alles andere wird dich verletzen und die Verletzung wird dir Rachegefühle geben und die Rachegefühle werden dich dazu bringen, andere zu verletzen oder etwas zu tun, was du lange bereust. Verstanden? Du kannst das Böse nur mit Guten überwinden, aber nicht mit dem Bösen. Ich habe diesen Film gesehen in Albanien über die Blutsfehde. Seit 300 Jahren bringen da Familien sich gegenseitig um und keiner weiß mehr warum. Immer wird einer umgebracht, weil es ist Pflicht und dann müssen die Verwandten wieder da einen umbringen. So geht es hin und her. Da war ein Fernsehteam drüben, habe das Interview gesehen, haben die gesagt, ja, wir wissen gar nicht mehr, warum wir das machen. Und da hat er vom Fernsehen gesagt, nicht Christ, sagt zu denen, ihr müsst halt mal eine Entscheidung treffen. Eine von beiden Familien muss sagen, jetzt ist gut. Ja, auf die Idee sind wir noch gar nicht gekommen. Einer muss sagen, jetzt ist die Blutrache am Ende. Und das dürfen die, wenn sie wollen. Ja, können die das sagen, es ist ein Bruder oder ein Vater oder ein Sohn. Die müssen das immer ausführen. Und wenn der einer dabei ist, der sagt, nein, ich verzichte auf die Rache, dann ist das Ganze zu Ende. Manchmal ist die Lösung so einfach, gell? Aber bei uns ist es auch so, wenn wir nicht mit der Liebe gefüllt sind, dann haben wir echt Schwierigkeiten, Menschen zu vergeben, loszulassen, sie zu segnen. Und dann ist eine Türe offen und genau da mit dem Thema kommt der Teufel immer wieder in dein Leben. Und er schickt dir immer wieder dieselben Leute, die dir genau wieder so wehtun wie vorher. Ich nehme ein Beispiel für mich selber. Ich habe ja jetzt 40 Kilo abgenommen, wo ich noch dicker war. Immer wieder haben Leute mich verletzt, auch hier in der Gemeinde. Immer wieder einen dummen Spruch. Und jeder Spruch tut weh. Da können Dicke noch so sehr ins Fernsehstudio sitzen und sagen, ich fühle mich wohl so, wie ich bin. Aber du kannst dich erst annehmen, wenn du sagst, ich fange an, mich so zu lieben, wie ich bin. Das lässt der Teufel aber nicht zu. Er schickt dir immer wieder Leute, die sagen, boah, bist du dick und so weiter. Wir waren noch in der Türkei im Urlaub, gell Bärbel? Wo wir beide noch dick waren, haben wir Fotosession machen lassen. 30 Bilder vom professionellen Fotograf. Das Album habe ich noch, vielleicht bringe ich es mal mit. Und natürlich, wir waren übergewichtig. So haben wir ausgesehen. Aber die Bilder sind richtig gut geworden dafür. Wir haben uns richtig gefreut, es war richtig eine Freude für uns. Wir wollten nur ein Bild und haben alle gekauft, weil sie so gut waren. Für uns. Dann hatte ich zu Hause Besuch von einem Schaf dieser Gemeinde. Kurz nach dem Urlaub und da lag dieses Album. Darf ich mal reinschauen? Ich sah ganz fröhlich und ganz freudig, ja, die sind richtig gut geworden. Und dann aufgeschlagen, boah, hast du dicke Beine, krass, ey. Boah, guck mal, wie fett deine Waden sind. Bei mir am Esszimmertisch. Und ich höre da zu und denke mir so, hat die Person das gerade wirklich gesagt? Und wenn du jemals abnimmst, dann holst du das Album raus und guckst dir deine dicken Waden an, da wirst du dich freuen. Und dann nochmal so richtig gehässig gelacht und zu. Ich konnte gar nichts sagen, ich war so verletzt. Es hat so weh getan. Und ich habe gedacht, ich hasse Schafe. Ich werde vom Schafhirten zum Metzger. Und ich werde der beste Metzger, den es gibt. Kennst du diese Emotionen? Wie ein Elefant im Porzellanladen. Und dann noch so Sprüche im Nachhinein über Jahre und Monate. Ah, Thomas, ich bin ja so pflegeleicht, gell? Du hast mit keinem Schaf so wenig Ärger wie mit mir. Und ich habe gedacht, Halleluja, Jesus, Halleluja, ja. Macht man sowas? Muss das sein? Aber es kommt alles zurück im Leben. Alles ist ein Bumerang. Du gibst Segen, fliegt zurück. Du sagst zu jemandem, hey, du siehst aber heute toll aus. Bumerang kommt zurück. Du segnest jemanden mit Finanzen, der braucht. Finanzen fliegen zu dir zurück. Verstanden? Alles im Leben ist Saat und Ernte. So hat Gott es gebaut. Diese Welt ist aufgebaut auf Saat und Ernte. Alles ist Saat und Ernte. Wir entscheiden uns, machen wir gute Samen oder böse Samen. Und danach sind einige Sachen passiert, wo diese Person wirklich krasse Sachen erlebt hat, wo er richtig verletzt worden ist. Und ich habe mir gedacht, ne, gesagt habe ich nichts. Ich habe gedacht, wenn sie selber nicht draufkommt, die Person, dann nützt es auch nichts, wenn ich es sage, weil es sieht aus so wie Retourkutsche, brauche ich nicht. Was war der Prozess für mich? Wer weiß es? Genau, vergeben. Und an den Punkt kommen, ich kann heute das Album aufschlagen und bin dankbar. Aber wo ich noch dick war, konnte ich das Album nicht mehr angucken. Es wurde vom Segen zum Fluch für mich. Warum? Weil der Teufel so stark ist, richtig? Weil Gott so schwach ist. Weil die Person so böse war. Nein, weil ich dumm war. Weil ich zugehört habe und habe das in mein Herz fallen lassen und habe angefangen, das so zu sehen, wie die Person das sieht oder der Teufel das sieht. Ist ja egal, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, ihr versteht mich schon richtig. Aber ich habe das in mein Herz gelassen, ab da konnte ich das Album nicht mehr in die Hand nehmen, es ging nicht. Ich hatte nur noch die dicken Waden im. Und das ist eine Person, die selber mit dem Gewicht zu kämpfen hat, das ist auch lustig. Da weißt du genau, wo die Baustelle ist, weißt du? Wer verletzt ist, gibt was weiter, wenn es nicht geheilt ist. Verletzung ist immer so. Und nochmal, wenn du andere mit Dreck bewirfst, dass du selber glänzt. Ja, du bist ja dicker wie ich. Sieht man ja auf dem Foto. Na, schön für dich. Sonst hast du keine Sorgen. Halleluja. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und du kannst solche Situationen, ich erzähle dir das nicht gerne und es fällt mir auch nicht leicht. Aber ich erzähle es dir zum Segen. Der Schlüssel, um weiter zu leben, um weiter gut zu leben, ist überwinden. Diese Worte überwinden unter meine Füße, das ist nicht die Wahrheit. Halleluja, Jesus liebt mich so, wie ich bin. Ob ich dick bin, dünn bin, reich bin, arm bin, faulige Zähne habe, eine Glatze habe oder gar keine Haare, ist auch egal. Jesus liebt mich. Amen. Wer trifft die Entscheidung? Da muss nicht der Prophet kommen und sagen, oh Thomas, so spricht der Herr, da war jemand da, der hat dich verletzt. Jesus sagte, ich habe dich so lieb. Dann machst du dich wieder abhängig bei der nächsten Situation vom Propheten. Herr, schick mir wieder jemand vorbei. Gott will Kinder, die stehen und nicht Kinder, die man ständig pampern muss. Verstanden? Halleluja. So, und der letzte Vers, der beste, die Sahne auf der Torte. Denn ich bin gewiss, die vier wichtigsten Worte in diesem Vers. Ich bin gewiss, du auch? Gewissheit, Überzeugung, Glauben. Nicht abbringen lassen, nicht nach links schauen, nicht nach rechts, egal wie sehr es da. Wie in der Fahrschule, wenn dir ein Auto entgegenkommt und blende dich, was sagt der Fahrlehrer? An den Fahrbahnrand rechts gucken, unten der weiße Streifen entlang gucken oder die Balken, aber nicht ins Licht schauen. Verstanden? Weil wenn du ins Licht schaust, siehst du nichts mehr. Du darfst nicht in das Licht schauen, was vom Teufel kommt. Das blendet dich. Du bist blind im wahrsten Sinne des Wortes. Zwar nicht lange, aber für eine Zeit. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Halleluja. Ist der Vers der Oberhammer? Absolut. Es ist alles drin. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges heute, noch Zukünftiges morgen, weder Hohes noch Tiefes, egal wie die Menschen es ansehen, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes, außer eine einzige Person kann dich trennen. Die heißt du selber. Du selber kannst dich trennen, indem du so Verletzungen annimmst. Ich könnte heute noch, wenn ich Lust hätte, in dieser Verletzung sein. Und immer noch denken, oh, wenn ich die sehe. Die Person hat überhaupt nicht gemerkt, was sie gesagt oder getan hat. Bärbel und ich, wir waren beide geschockt. Wir haben bestimmt Monate gebraucht, um erstmal klarzukommen. Und bestimmt auch nochmal Jahre, um das zu vergeben. Weil das war echt heftig. Aber das macht nichts. Gott lässt diese Dinge zu, um zu sehen, wo in deinem Haus noch ein Fenster offen ist. Damit, wenn es dunkel wird, der Feind nicht rein kann. Dass ich dann jemals abnehme und Gott mir die Gnade schenkt und das alles, was dann kam, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Aber ich bin umso dankbarer dafür. Verstanden? Umso dankbarer dafür. Nichts ist in der Lage, dich von Gott zu trennen, außer du selbst. Merk dir das. Und lass niemals zu, dass du in deinen Gedanken dich trennst von der Liebe Gottes. Nochmal, Religion sagt dir immer, du musst Leistung bringen für Gott, dass Gott dich gerne hat. Wenn ein weltliches Paar Kinder bekommt und das Baby ist eine Stunde alt und liegt in deinem Arm, wie viel muss das Baby leisten, damit es, die Eltern es lieben? Nix. Martin, bist du sicher? War das bei dir auch so? Halleluja. Leute, bei uns ist es genauso, wenn wir zu Gott kommen und sein Kind werden, müssen wir nichts leisten, dass er uns liebt. Ganz im Gegenteil. Die Eltern haben das Baby schon angefangen ab dem Moment der Empfängnis. Als der Test positiv war, haben die Eltern sich gefreut. Wenn es normale, gute Eltern sind, ihr versteht mich. Gott ist normal und gut und besser als das. In dem Moment, wo Gott dich im Mutterleibe bereitet hat, hat er sich entschieden, dich zu lieben. Eigentlich schon viel früher, schon bevor der Schöpfung, aber ihr versteht. Okay? Du musst nichts leisten, dass Gott dich liebt. Und dann, wenn du das verstanden hast, dann tust du gerne etwas für Gott, weil es nicht Leistung ist, um geliebt zu werden, sondern Dankbarkeit aus der Liebe heraus. Korrekt? Immer wieder kommen hier Menschen auf mich zu und sagen, ich komme jetzt zum Schluss, Thomas, ich möchte gern den und den Dienst machen. Ich möchte gern das und das anbieten, ich möchte gern hier und hier mitarbeiten. Die erste Frage, die ich immer habe, hast du Liebe für die Menschen? Dann erschrecken die meistens. Weil ich weiß immer, um was es geht. Ich möchte ein Seminar machen. Ich möchte hier lehren. Ich. Das geht den Menschen nicht um die Menschen. und die haben auch keine Berufung von Gott und Gott hat es auch gar nicht gesagt, dass sie das tun sollen. Es geht immer nur darum, ja, ich weiß jetzt so viel, ich muss das weitergeben. Versteht ihr, was ich sagen will? Es ist hart, Wahrheit ist hart. Ist deine Motivation, du liebst die Menschen, deswegen möchtest du ein Seminar machen oder eine Schule oder in den Dienst eintreten? Oder geht es um den Vollzeitdienst, geht es um Faulenzerei, geht es um, ich habe keine Lust zum Arbeiten, deswegen will ich für den Herrn arbeiten? Leute, ich habe hier alles schon erlebt und in meinem Leben sowieso. Die erste Reaktion in deinem Gesicht, Körpersprache, kannst du nicht kontrollieren. Augenzucken, Mundwinkelzucken, sind alles so Sachen, für, wo jemand ertappt ist, wo jemand erwischt ist. Das kannst du nicht kontrollieren. Du kannst dann nach 5 Sekunden, wenn du dich gefangen hast, kannst du wieder das Christenlächeln auflegen. Ja, natürlich, Thomas. Aber ich sehe das und ich weiß das, wenn mir der Heilige Geist diese Dinge offenbart. Warum tust du etwas? Wie oft hier Leute im Predigtdienst wollen, habe ich gesagt, fang an mit der Toilette putzen. Ja, das ist unter meiner Würde. Was schreibt Paulus? Der war Zeltmacher. Er hat Zelte weitergemacht. Er hat gesagt, ich bin euch nicht auf der Tasche gelegen, weil ich wusste, ihr seid geizig. Habe ich lieber selber gearbeitet, als bei euch in der Schuld zu stehen. Aber er schreibt an einer anderen Stelle, dass die, die Gott dienen, das Recht haben, davon zu leben. Versteht ihr? Was ist die Motivation? Warum will jemand Gott dienen? Und dann gehst du durch die Charakterschule, 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 Charakterschule. Zeig mir doch mal einen in der Bibel, der blob da war und war der große Meisterkleister. Josef, hä? David, verfolgt von Saul, Speer an die Wand, boom, knapp am Kopf vorbei. Josef, verkauft von seinen Brüdern, Sklave geworden, gedient in Ägypten, im fremden Land, als junger Mann, der war nicht alt. Und dann wird er wieder beschuldigt und wieder beschuldigt, fliegt wieder ins Gefängnis. Und dann zum Schluss liebt er seine Brüder. Das ist für mich die bemerkenswerteste Geschichte in der Bibel. Unfassbar. Für mich immer noch unfassbar, wie der denen vergeben konnte und wie der den lieben konnte, obwohl sie sowas mit ihm gemacht haben. Und er sagte, ihr Brüder, lehnt euch nicht ab. Das war Gottes Weg, um alle zu retten, weil 7 Jahre Hungersnot kamen. 7 fette, 7 magere Jahre und so weiter. Ist Gott gut? Wenn wir mit der Liebe auf Gott schauen, geht das alles. Und wenn wir rausfallen aus der Liebe, rausfallen aus der Gemeinschaft mit Jesus, dann wird es verdammt hart. Ich sag mal unmöglich. Dann werden Christen auch komisch, dann werden sie bitter. Und dann werden Dinge erklärt. Halleluja. Papa, danke für das Wort. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du uns veränderst für immer. Papa, gib uns Weisheit mit jeder Entscheidung. Aber wir wissen heute, dass alle Dinge uns zum Besten dienen müssen. Denen, die nach deinem Ratschluss berufen sind. Danke, dass du uns berufen hast. Danke, dass eine Berufung auf unserem Leben ist. Und egal, wie viel Bockmist wir bauen, wir dürfen mit allem zu dir kommen. Jesus, ich bete, dass jeder von uns ein brennendes Verlangen in seinem Herzen hat, dir ganz nahe zu sein. Damit wir vergeben können, damit wir loslassen können, damit wir aus deiner Gegenwart heraus Entscheidungen treffen, die wieder zu deiner Gegenwart hinführen und nicht unabhängig von dir in keinster Art und Weise, Jesus, sondern lass uns nahe bei dir sein. Nimm alles weg, was dich nicht meint, Jesus. Reinige uns. Reinige mein Herz, reinige meine Seele, reinige meine Gedanken, meine Emotionen. Alles, was dich nicht meint, alles, was weltlich ist, alles, was noch auf uns zukommt, auch dieses Jahr, Herr, lass uns im Frieden sein. Lass uns im Frieden sein. Lass uns wissen, du bist mir nahe. Wer kann wieder mich sein. Danke, dass dein Wort sagt, kein Unheil wird sich meinem Hause nahen. 1000 zur Linken, 10.000 zur Rechten. Mich wird es nicht treffen. Papa, wenn sie den Strom abschalten, mein Licht wird leuchten. Mein Kühlschrank kühlt, meine Gefriertruhe kühlt. Papa, danke, dass du Wunder über Wunder tun wirst, wenn wir sie brauchen. Und ich glaube dir, dass du für mich bist. Ich glaube dir, dass du mit mir bist. Danke, dass ich Sohn bin, nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Ich habe Zugang zum Erbe, Zugang zu allem, was mir gehört, was Christus für mich erworben, erreicht, erkauft hat. Halleluja. Ich bin ein Bruder und nicht ein Knecht. Halleluja. Und ich bin dein Sohn. Danke, dass du für mich bist. Und danke, dass du uns durch diese Zeit durchträgst. Danke, dass nicht mal ein Spatz tot vom Dach fällt, ohne dass du es zulässt. Wie viel mal mehr sind wir? Wie viel mal mehr sind wir? Wie viel mal mehr ist mein Leben wert in deinen Augen? Danke, Jesus. Auch wenn Hunger kommt, Blöße, Schwert, egal was kommen mag, ich vertraue dir und ich sage, ich gehöre zu meinem Jesus und ich trainiere täglich. Ich tue im Geist meine Gewichte stemmen und stemme dein Wort in meinem Herzen, in meinen Gedanken. Ich lasse es nicht von mir weichen. Danke, Herr, dass schon so viel mehr Wort in mir ist, als was mir selber bewusst ist. Danke, dass der Heilige Geist, der in mir lebt, mich an alles erinnert, was du jemals gesagt hast. Papa, wenn das Wort verboten wird, wenn die Gottesdienste verboten werden, egal was kommen mag, der, der in mir lebt, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und das Wort in mir hat Kraft. Halleluja. Danke, Jesus, dass wir uns einander stärken, füreinander da sind, uns einander tragen. Und danke, dass du uns nie verlassen noch versäumen wirst. Halleluja. In Jesu wunderbarem Namen. Amen. Halleluja.